Zuschauer und herzlich willkommen zu Nuoviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und wir haben heute als Gast Michael Vogt. Er ist Journalist, für alle, die ihn nicht kennen sollten, Journalist, Dokumentarfilmer, jahrelanger Moderator von Querdenken TV und Organisator des Querdenken-Kongresses. Lieber Michael, vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir wollen heute sprechen über die Migrationskrise, die ja mittlerweile von der Flüchtlingskrise auch im Mainstream langsam zur Migrationskrise übergeht und da auch mal ein paar Hintergründe beleuchten. Du sprichst ja in deiner Sendung auch sehr viel mit Menschen, die sich mit den verschiedensten Themen unter anderem auch damit beschäftigt haben und recherchierst auch sehr viel selber dazu. Und ich möchte heute mal ein realistisches Bild darüber zeichnen, dass die Leute mal ein bisschen ein Gefühl bekommen, weil es gibt ja so viele verschiedene Nachrichten, die in den Medien gebracht werden, die verwirrend sind. Und ich möchte vielleicht, dass wir mal einsteigen und du mal vielleicht ein kleines Bild gibst. Wie ist es denn gerade realistischerweise einzuschätzen, die Migrationskrise? Ist das ein Problem? Ist das alles lässig? Hat die Bundesregierung alles im Griff? Und ist das alles zufällig? Oder vielleicht mal so als kleinen Überblick, wie ist das vielleicht wirklich einzuschätzen?
Also man müsste vielleicht von der unterscheiden der zwischen der aktuellen Problematik oder aktuellen Situation, in der wir sind, und das eher grundsätzlich. Und wenn ich einen ganz kurzen Satz zu dem Grundsätzlichen sagen kann, so ist es ein Produkt einer Politik des Westens, nach Gutdünken für böse, vermeintlich erkannte Regierungen zu stürzen, in Länder zu invadieren, im Prinzip gegen alle Prinzipien des Völkerrechts zu verstoßen. Jürgen Totenhöfer hat mir mal im Interview gesagt, dass Politiker wie Bush und Cheney und Rumsfeld und Powell und Blair, wenn sie mit den Maßstäben des Nürnberger Prozesses gemessen würden und ihr Tun im Irak und in Afghanistan daran orientiert würde, sie längst im Knast sitzen müssten und längst abgeurteilt gehörten. Und er selber hat sich dafür eingesetzt und hat auch an den Internationalen Gerichtshof geschrieben und gesagt, hier haben wir Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wir haben Verschwörung gegen den Weltfrieden und wir haben die Vorbereitung eines Angriffskrieges. Also das sind die Dinge, wofür Göring gehängt wurde. Das ist etwas, was Bush und Blair und Konsorten völlig gefahrlos tun können. Und ob denn das so ein Merkmal des Westens sei, dass er ganz offensichtlich ohne Strafen zu fürchten 1.000, 100.000, Millionen, 10 Millionen Menschen oder mehr einfach umbringen kann. Mhm. Dass wir natürlich auf die Art und Weise, wir und die Schröder und Merkel und Kohl und Konsorten sind alle mitschuldig an diesen ganzen in unterschiedlichen Abstufungen, denn wir sind als NATO-Mitglied immer mit dabei und wir sind im Zweifelsfall auch mit dabei, wenn wir logistisch das unterstützen. Dass auf die Art und Weise Flüchtlinge produziert werden, kann nur ein Volldepp wundern. Das ist völlig klar. Wenn ich Libyen platt mache, wenn ich Afghanistan platt mache und seit Jahren mit Krieg überziehe, den Irak überfalle, wenn ich in Ägypten sogenannten arabischen Frühling organisiere, da muss ich mich nicht wundern, wenn dann Menschen sich aus ihrer Heimat fliehen, wenn straflos der Gazastreifen und das Palästinensergebiet massakriert werden kann, dann produziere ich natürlich Flüchtlinge. Das ist die eine Seite. Das ist das, was man auch in ganz klarer Art und Weise der Berliner Regierung vorhalten muss. Sie sind Mittäter, sie sind mitschuldig. Sie würden in Nürnberg mit auf der Anklagebank in zwar nicht Haupttäter, aber zumindest Mitläufer oder Mitschuldige sitzen, wenn es diesen Maßstab gäbe.
Und Guido Knopf würde dann eine Sendung machen, nicht Hitlers Helfer, sondern Buschs Helfer.
Ja, völlig richtig. Und da hätten wir dann, also wie gesagt, Joschka Fischer und Schröder und Merkel und Volker Rühe und Kohl und alle, die hätten wir mit auf der Anklagebank. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist etwas, was wir ändern müssten als Menschen, denen es wirklich, oder als ein Land, wenn es uns wirklich um die Freiheit, um die Menschenwürde auch in anderen Ländern geht, haben wir nicht das Recht, und wenn auch nur logistisch, mit dabei zu sein und diese Länder mit Krieg zu überziehen. Mhm. So, das ist der Kernpunkt, der zwar aktuell oder in den vergangenen Jahren zu nichts geführt hat, was uns selber betraf, aber natürlich dazu geführt hat, dass Hunderttausende oder Millionen auf der Flucht waren, durch die Schuld des Westens. Und das muss man auch sagen, es ist, wenn man völlig irrsinnig, dass also der Medienbetrieb bei uns in den Russen und in Putin einen kritikwürdigen Menschen sieht. Und wenn man mal sich anschaut, wie die Politik Russland aussieht im Vergleich zur imperialistischen Politik der USA, so ist all das in Russland und von der Regierung und vom Präsidenten Putin nicht im geringsten zu erleben gewesen. Es gibt nicht 155 Länder der Welt, in denen wie amerikanische Soldaten stationiert sind und amerikanische Einheiten stationiert sind, 155 Länder auf der Welt, in denen russische stationiert sind. Also der Imperialismus ist eine Spezialität von NATO und des Westens und wir sind Mittäter und wir sollten uns da unserer Verantwortung, auch der Verantwortung der eigenen Geschichte bewusst sein, dass nicht nur von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf, sondern wir eben auch nicht daran beteiligt sein sollten, dass andere, ich sag mal, solche Kriege steuern. Und da ist der deutsche Boden ganz massiv involviert. In Stuttgart sitzt das Headquarter von AFRICOM. Da werden die gesamten Kriege, Umstürze, Massenmorde, Massaker, Drohnenüberfälle und so weiter, die auf dem afrikanischen Kontinent von der US-Armee stattfinden, werden von Stuttgart aus gesteuert. Rammstein ist ein Knotenpunkt für US-Maschinen, die hin und her fliegen in irgendwelche Einsatzgebiete. Wir sind mit dabei, von den Atomwaffen der Amis, trotz Atomwaffensperrvertrag mal gar nicht zu reden. Also das ist ein Kapitel, was man mal vorschalten muss und wo man sich dann nicht wundern muss, wenn dann irgendwann die von uns selbst produzierten Flüchtlinge an die Türe klopfen. Mhm. So, das ist die eine Seite.
Vielleicht machen wir zu diesem Abschnitt noch mal kurz eine Zusammenfassung, einfach, dass die Leute auch noch mal ein bisschen sich das bewusst machen. Na, also wir hatten ja den Kosovo-Krieg. Wir hatten 2003 ganz massiv den Irak-Krieg, ne, wo eine übermächtige Armee wirklich dieses Land platt gemacht hat, wo nach Schätzungen weit über 1 Million Menschen gestorben sind. Ne, und natürlich die anderen, die sich retten konnten, gehen dann auf die Flucht. Ne. Du hast Afghanistan genannt. Pakistan wird von Drohnenangriffen auch überzogen. Das ist ja immer wieder auch im Gespräch.
Wie bitte? Jemen. Permanent. Also du hast also quasi im 14 Tage bis Monatsrhythmus die kurze Information, dass es mal wieder eine kurze Drohnenmassaker gegeben hat, da immer in dem sogenannten Kampf gegen den Terrorismus.
Und natürlich Syrien darf man auch nicht außen vor lassen, das ja natürlich das große Thema war, wo es genauso, wo die angeblich moderate freie syrische Armee massiv unterstützt wurde mit Waffen, mit Ausbildung, ne, und die dann ihre Truppen leider an die ISIS verloren hat, ne, oder überschrieben hat und die auch selber nicht so moderat waren, wie es angeblich passiert sein sollte. Und wo amerikanische Truppen die Ölfelder, die ursprünglich syrischen Ölfelder, die von ISIS dann übernommen wurde, dann bombardiert hat und damit natürlich auch wieder die syrische Infrastruktur geschwächt hat. Ja. Also da kann man nicht von uns überrascht, dass das total, dass Flüchtlinge hierher kommen, sprechen.
Völlig klar. Und man sieht ja gerade bei dem, also wie verlogen dieser sogenannte Kampf gegen den Terror ist, macht sich jetzt gerade deutlich an dem Beispiel IS. Die Amerikaner, die völlig entsetzt sind, wenn da eben, wie du so schön sagst, plötzlich Waffen verloren gehen und dann an sich für die Kurden bestimmt waren, die landete dann also in völlig falschen Händen und war völlig entsetzt. Und man kann auch die IS und ihre Ausbildungslager, von denen man genau weiß, wo die sind, die kann man irgendwie nicht treffen. Putin nimmt das seit einer Woche in die Hand und IS ist im Prinzip zerschlagen. Und auf der Flucht ist also, wenn die Amerikaner einen Kampf gegen den Terrorismus in dieser Frage ernst genommen hätten, hätten sie vor einem halben Jahr diesem Spuk ein Ende gemacht. Dafür hat Putin gerade mal eine Woche gebraucht. Also hier zeigt sich auch deutlich, dass es um ganz andere Dinge geht und der Krieg, wie du sagst, nach Syrien reingetragen werden soll. Die Generalität hat 2012 die US-Generalität Obama die Gefolgschaft verweigert und gesagt, wir machen bei diesem Krieg gegen Syrien nicht mit. Er hat ja da händeringend darum gebeten und den Kongress bekniet und versucht umzustimmen,
dass Stichwort die, Giftgas, angebliches Giftgas, was diese, Assad eingesetzt haben soll.
Was dann nochmal ein spezielles Kapitel ist, wo man heute weiß durch Samuel Hirsch, dass es wahrscheinlich die Türkei war, die dieses Giftgas eingesetzt hat, weil die von einem im Prinzip größenwahnsinnigen Präsident geleitet wird, der also ein großtürkisches Reich aufbauen will und Ambitionen auf syrisches Gebiet hat und gehofft hat mit dieser, wenn, wie gesagt, die Hirsch-Recherche stimmt, dass die Amerikaner dann eingreifen müssten, weil mit dem Giftgas-Attacke von vermeintlich Assad dann eben der Rubikon überschritten sei und so weiter und so weiter. Also all das gehört zum Gesamtpaket. Die Aggression und den Neokolonialismus und Imperialismus des Westen und wir sind da mitschuldig und dürfen uns dann eben, wie gesagt, nicht wundern, wenn das krasseste Beispiel, die sind noch gar nicht angekommen hier, ist Libyen, ein absolut modernes Land mit einer fantastischen Ausbildung, einer extrem, für ein islamisches Land, extrem großartigen Rolle, die die Frau dort gespielt hat. Ein sehr freiheitliches Land, ein Land, in dem die Gesundheitsversorgung besser war als in jedem anderen afrikanischen Land und so weiter. Also ein schriller Präsident, schillernder Präsident, trotzdem ein Land, was extrem gut funktioniert hat und was wirklich in die Steinzeit zurückgebombt wurde, in Clankriege und im finstersten Rassismus. Also wenn man sich da anschaut, wie dort mit Schwarzafrikanern umgegangen wird, ist das etwas, was zu Gaddafis Zeit nie stattgefunden hätte. Und ein Land, was am Ende ist, durch den Eingriff und die Schuld des Westens. Und hier hat Europa und Sarkozy und Frankreich eine ganz miese Rolle gespielt. Und wir haben natürlich wie immer bei all dem mitgemacht. Und insofern ist das die Vorgeschichte. Wir müssen hier, wenn wir all die Dinge und die Werte, die sogenannten westlichen, freiheitlichen und Demokratiewerte, wenn die in Berlin ernst genommen werden müsste, müsste man gestern aus der NATO ausgetreten sein und es ein absoluter Cut und Schluss sein, bei einer solchen Geschichte mitzumachen. Es müssten all diese Kriegsvorbereitungs- und Kriegsdurchführungsinstitutionen der Amerikaner von deutschem Boden verschwinden. Und das wäre logistisch dann in der Tat auch ein Problem, was im Zweifelsfalle da positiv zu beitragen könnte, dass eine solche Aggression für die Amerikaner auch schwerer würde. Und,
weil Deutschland aber, ja auch ein Knotenpunkt
ist. Natürlich, weil das ein Knotenpunkt ist und weil es in den USA im Zweifelsfalle auch ein Nachdenken entstünde, wenn der treueste Vasall plötzlich ans Aufwachen und an die eigene Moral denkt. Denn ich sag mal, in der amerikanischen Bevölkerung, bei den Amerikanern selber, sind ja all diese ganzen Kriege auch nicht beliebt. Es ist ja nicht so, dass der Amerikaner ein blutrünstiger Mensch ist, der jetzt ein Land nach dem anderen überfallen will. Die sind genauso Opfer, die GIs und die Soldaten. Wenn da jetzt die Vasallen in Europa die Gefolgschaft aufkündigten, könnte es sein, dass es im Kongress auch ein Aufwachen gäbe. Man muss es sehen. Auf jeden Fall wäre es für uns ein wichtiger Schritt zu sagen, wir ziehen uns da raus und machen da künftig nicht weiter mit.
Jetzt hast du ja vorhin, und wir haben jetzt ja gerade auch ein gutes Bild gezeichnet, um mal zu verstehen, wo diese ganzen Flüchtlinge auch herkommen. Ne? Jetzt haben wir aber vorhin auch gesagt, diese tatsächliche komplette Migrationskrise oder der Zustrom hat ja mehrere Gründe. Und dass es so viele jetzt so schnell in so kurzer Zeit sind, es steigt ja exponentiell an, wenn man es wieder seit 2008 betrachtet. Hattest du dann vielleicht 100.000, 400.000, was weiß ich, weiß nicht die genauen Zahlen, aber es war sehr klein. Und dann plötzlich steigt das hier hoch auf jetzt 1,5 Millionen, die vielleicht sogar nochmal nicht reichen. Wo wir erst sagten 400.000, 800.000, jetzt 1,5 Millionen. Wieso ist das denn jetzt plötzlich und wieso denkst du, ist das denn jetzt so plötzlich so angeschnellt? Was gibt es da für Gründe?
Also das allgemeine Bild hat zu wirklich konkreten Auswirkungen in einer nennenswerten Größenordnung gar nicht geführt. Also wir haben hier eine grundsätzliche Problemschiene mit Menschen seit vielen Jahren. Es war die Merkel, die mal gesagt hat, Multikulti sei gescheitert. Das war so ein Lichtblick. Jetzt ist das eher wieder alles vernebelt. Aber das war so ein Lichtblick. Wir haben Äußerungen von Helmut Schmidt und Helmut Kohl und Gerhard Schröder, wo bei 4 Millionen Ausländern schon die klare Ansage war, das Boot ist übervoll. Wir haben jetzt etwa 15 Millionen ohne die aktuelle Situation. Und das sind keine Kriegsflüchtlinge gewesen. Das sind Menschen aus allen möglichen Regionen. Das hat aber mit Krieg nichts zu tun. Diese Dinge sind nicht bewältigt und nicht gelöst. Und wir haben jetzt schon Parallelgesellschaften. Ich habe in Hamburg fürs ZDF mal eine Dokumentation mitgearbeitet, die sich mit Islamisten in Hamburg befasst haben. Das ist eine komplette Parallelwelt. Das hat mit der deutschen Gesellschaft, dem deutschen Recht, der deutschen Kultur, nicht im Sinne von Leitkultur, sondern einfach mit dem, was in diesem Land nun mal gewachsen und üblich ist, nicht das Geringste zu tun. Mhm. Es ist eine komplette Parallelgesellschaft, in der auch die Rechtsnormen keine Gültigkeit mehr haben. Du hast in diesem Land Beschneidungen von Frauen im großen Stil.
Genitalverstümmelung quasi.
Genitalverstümmelung, das ist etwas, was nach deutschem Recht komplett verboten ist. Wenn Richter in Frankfurt bei einem sogenannten Ehrenmord auf die kulturelle Besonderheit hinweisen und den Täter freisprechen, wird deutlich, dass das die Aushebelung des hier gültigen Rechts ist, dass wir also eine auch parallel Rechtsprechung inzwischen haben.
Die und auch schon halt einen Doppelstandard, der sich da...
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ne? Ja, du hast einen Doppelstandard. Du hast im Prinzip etwas schon seit vielen Jahren, auch durch die Rolle der Medien, die immer von der Ausländerfeindlichkeit reden. Das, was wir haben, ist eine Inländerfeindlichkeit.
Mittlerweile.
Eine ganz krasse, seit vielen Jahren, dass allein der Umstand, sich auf die Traditionen und die Dinge, die kulturell, auch religiös, ich habe mit dieser üblichen Religion in diesem Land hier nichts zu tun, aber sie ist nun mal in vielen Bereichen christlich geprägt. Und das ist etwas, was sich über Jahrhunderte hier entwickelt hat. Und all diese Dinge werden eher kritisch oder eher feindlich in den Medien dargestellt. Und das, was eben von Ausländern mitgebracht wurde, ist dann das, was hochgehalten wird. Also du hast hier eine krasse Inländerfeindlichkeit. Aber das hat mit diesen aktuellen Dingen letztendlich gar nichts zu tun. Und da wird deutlich, wenn der Krieg im Irak, der Krieg in Afghanistan, der Krieg im Kosovo, der Krieg jetzt gegen Libyen oder die Umstürze und die sogenannten arabischen Frühlingsrevolutionen in Ägypten nicht dazu geführt haben, dass hier plötzlich 1 Million Menschen vor der Tür stand oder 1,5 Millionen Menschen vor der Tür stand, muss man sich in der Tat die Frage stellen, wer hat hier den Schalter umgelegt? Mhm. Und genau das ist auch der Punkt, was natürlich nicht diskutiert wird. Hier ist ein Schalter umgelegt worden. Und das Interessante ist, es gibt eine Analyse, ähnlich wie das bei dem arabischen Frühling auch stattgefunden hat, bei Twitter und Facebook, Welcome Refugees, Postings aus Deutschland, die also mitgeteilt haben, die Deutschen bauen jedem von euch ein Haus und ihr kriegt Geld, könnt hier gut leben und. Und die heißen euch willkommen und die entsprechenden Fotos. Diese Postings bei Facebook und bei Twitter stammen, die Deutschland betreffen, zu 6% aus Deutschland und die Masse dieser Postings stammen aus den USA. Mhm. Also es ist dieselbe Machart wie in Ägypten auch gewesen, dass also über die sozialen Netzwerke irgendjemand ganz offensichtlich den Schalter umgelegt hat, gesagt, wir posten jetzt Dinge, die A, dummes Zeug sind und B, dazu führen, dass sich jetzt auf einmal im großen Stil Menschen auf den Weg machen. Und wenn man dann so diese sich einfach diese Analyse anschaut, dass diese Postings, die in Deutschland schon Unsinn waren, von den werblichen Aussagen her, zur Masse aus den USA stammen, hat das also nichts damit zu tun, dass irgendwelche Flüchtlinge jetzt plötzlich Deutschland entdeckt haben, sondern sie sollten Deutschland entdecken und sie sind ganz gezielt auch hier rein zum Einwandern. Es hat auch mit dann letztendlich, und das wird dann auch deutlich, mit Flüchtlingen nichts zu tun. Du hast ja eine große Anzahl von Serben, Mazedoniern beispielsweise. Da gibt es kein Flüchtlingsthema, da gibt es kein Kriegsthema. Da gibt es einen anderen wirtschaftlichen Standard. Und das ist alles. Der serbische Präsident hat die Merkel darauf hingewiesen, dass wir doch sinnvollerweise einfach den monatlichen Betrag runterfahren sollen. Und schon würden 90% der Serben, die im Augenblick dadurch angelockt sind, dass sie hier einfach von der Sozialhilfe mehr Geld bekommen, als sie dort im Monat verdienen würden, und die in Serbien fehlen. Das ist ja ein Aspekt, der hier in dieser ganzen, in diesem ganzen Gutmenschwahn völlig ignoriert wird. Das sind ja alles Menschen, die wir aus den Ländern rausziehen, hier in ein soziales Prekariat reinschieben und die in den Ländern fehlen. In Syrien ist es am krassesten. Dieses Land wird gerade soldaten- und menschenmäßig entwaffnet. Wir haben hier etwa in der Größenordnung eines, also das sind ja in der Regel, auch da sind die Bilder ja alle völlig falsch, Männer zwischen 18 und 35, also es sind ausgebildete Soldaten, die in den Ländern und insbesondere in Syrien inzwischen der Armee fehlen. Also hier steckt natürlich dann auch kommen wir zu dem Thema vom Anfang zurück, eine ganz klare Absicht dahinter, Syrien zu destabilisieren, indem man ihnen einfach die Soldaten klaut. Wir haben mehr syrische Soldaten von der Ausbildung her, als die Bundeswehr Angehörige hat, hier uns ins Land geholt. Also hier findet ein Gesamtwahnsinn statt, der in den ganzen Ausmaßen und Konsequenzen natürlich, da ist natürlich ein Plan da. Und einer dieser, wir wissen das aus österreichischen Polizeikreisen, die einfach beobachtet haben, also diese ganzen Schlepperbanden, die dann natürlich, man weiß, wer das ist, man weiß, welche Wege, welche Routen die nehmen und so weiter. Es wäre also für die Geheimdienste, wenn sie das wollten, ein Kinderspiel, dieses ganze Schlepperunwesen auszutrocknen. Aber wenn sich die Kanzlerin selber als die größte Schlepperin herausstellt, ist das natürlich ein Punkt, der dann in der Form nicht mehr stattfinden kann, weil man es von ganz oben so entsprechend haben möchte.
Mhm. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort, ja, auch mit der Kanzlerin. Vielleicht nochmal, wir runden das nochmal ab, diesen Teil auch. Du hast ja gerade auch beschrieben, dass es verschiedene Ursachen hat. Einerseits scheint es auch gesteuert zu sein von irgendwelchen Kräften, die in den USA wirken, wenn du eben dieses Twitter-Beispiel bringst, dass ja dann 94% dieser Tweets aus den USA kommen müssen.
England ist auch noch ganz stark
vertreten. England auch noch, ja, genau. Das sind ja auch Länder, die quasi auch zugeben und wo es auch schon länger bekannt ist, dass die im Internet auch ihre eigenen Truppen, ja, haben, die dort halt als Trolle, als Kommentatoren, was weiß ich, unterwegs sind. Ne? Hast du das? Dann hast du die Werbung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da gab es ja so ein Werbevideo, was das hier alles so toll und einfach dargestellt hat und sprechen alle gleich deine Sprache und Flüchtlinge gelockt hat. Dann haben wir Mama Merkel, die Selfies mit Flüchtlingen hier postet, die natürlich zurück in die Heimat schicken und so weiter. Dann hast du Leute, die mit Sozialleistungen quasi gelockt werden und hergeholt werden. Ne? Alles verschiedene Gründe, die, also eine völlige Missverteilung der Menschen eigentlich, die dort gebraucht werden in Syrien und hier eben nicht gebraucht werden, das bewirkt. Und das kriegen natürlich nicht nur wir mit, sondern das kriegen auch manche Leute mit, sagen wir mal so, selbst die jetzt schon eingesessene Leute wie Seehofer zum Beispiel, ne? Oder auch de Maizière sind ja nicht mit dem Kurs von Merkel so mitgegangen. Seehofer sicher gerade, weil es auch Bayern am härtesten getroffen hat, so durch die Zustromsroute einfach, wo die bayerische oder Münchner Sozialamtsdezernentin, auch da ist ja so ein Video viral geworden, wo die halt völlig außer sich war. Wir können die Sicherheit nicht mehr garantieren, das ist schlimmer als der Katastrophenfall, sagte sie. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, denkst du denn, dass auch schon innerhalb der Behörden, der Regierung, der Politik da schon ein Gegenwind besteht, dass sich schon da was regt, in Deutschland auch in den Kreisen? Ich meine, die Bevölkerung ist ja längst aktiviert mittlerweile, aber in den Kreisen?
Also wenn du jetzt, ich sag mal, von den offiziellen Kreisen mal anfängst bei der Basis, also ob das jetzt Bundeswehr ist, ob das insbesondere Polizei ist, ob das das Rote Kreuz ist und die Feuerwehr, die schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. technisches Hilfswerk. Da kann man unisono, es sind dann die bezahlten Funktionäre auf der ganz oberen Ebene, die das alles noch schönreden, aber dieses, wie die Sozialdezernentin so schön gesagt hat in München, es ist schlimmer als der Katastrophenfall. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt noch mal anständig nachgelegt haben, was die Quantität betrifft. Also da weiß man aus Polizeikreisen, dass das einfach nicht mehr geht, dass auch einfach Einsätze nicht mehr geleistet werden können. Polizisten werden sogenannten Heimen oder in den Aufnahmelagern dann bei irgendwelchen Massenschlägern rangeholt, werden selber zu Opfern. Ich sag mal, das, was sich dann da raus ergeben wird, ist mit Sicherheit ein hoher Krankenstand, die einfach mit den Belastungen nicht mehr klarkommen. Die öffentliche Sicherheit, das hat jetzt ein offizieller Innenminister dieser Republik erklärt, es sei nicht mehr gesichert, sie hat nicht mehr gewährleistet. Bankrotterklärung eines Innenministers für ein Bundesland, der das deutlich gemacht hat. Also das ist auf dieser Ebene, die dann unmittelbar damit zu tun haben, längst klar. Es ist auf der kommunalen Ebene. Thüringen hat einen Maulkorb-Erlass gegen Bürgermeister erlassen, dass die sich nicht mehr dazu äußern dürfen zu diesem ganzen Thema. Es wird eben auch diese Einwanderer-Thematik und Problematik genutzt, um diesen Staat noch immer totalitärer werden zu lassen. Du darfst das ja nicht öffentlich diskutieren, sonst hast du gleich, weiß ich was, die Ausländerfeindlichkeitskeule auf dem Kopf. Um das Thema geht es gar nicht. Ausländerfeindlich sind diejenigen, die hier Millionen entwurzeln und mit falschen Versprechungen in ein Land, was eine millionenhafte Arbeitslosigkeit hat, das muss man sich auch mal vorstellen, die Leute haben bei allerbester Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, die sie sowieso nicht haben, auf dem Arbeitsmarkt null Chancen, weil dieses Land sowieso schon die Arbeitskräfte, die es im Augenblick braucht, im Übermaß hat. Also wir haben jetzt schon eine erhebliche Arbeitslosigkeit. Also das ist ausländerfeindlich, was mit diesen Menschen passiert, sie wieder in Lagern zu konzentrieren, ich sage das ganz bewusst so, ist etwas, was an ganz finstere Zeiten erinnert. Und das ist das, was wir im Augenblick tun. Und diejenigen, die da kritisch darauf hinweisen und dann im Übrigen auch noch auf die Gefahren hinweisen, die damit verbunden sind, das ist etwas, was man nicht tun darf. Und wenn das dann geschieht, dann kriegst du von den Medien einen drüber. Also die Kommunen wissen es, die Politiker auf der regionalen Ebene, dann ist das längst klar, dass selbst vor der Geschichte das Boot schon übervoll war. Da kann man, wie gesagt, Schmidt und Schröder und Kohl und Merkel und alle möglichen zitieren, die das vor Jahren gesagt haben. Und dass es jetzt noch viel katastrophaler geworden ist. Es gibt eine ganz kleine Kaste, das ist die herrschende Politikerszene, es sind die Medien und es ist natürlich auch darüber muss ich mal im Klaren sein, es gibt zwei ökonomische Nutznießer im ganz großen Stil. Das ist diese ganze Migrationsindustrie, die hier einen Haufen Kohle verdient.
Damit auch Zugriff auf öffentliche Gelder bekommt, in großem Stil.
Aber klar, jetzt werden plötzlich Kindergärten gebaut. Für deutsche Kinder ist das seit Jahren ein Riesenproblem. Uns fehlen Kinderhorts und uns fehlen Kindergärten. Die Schulen sind, also um es sehr höflich auszudrücken, in vielen Dingen extrem bescheiden ausgestattet. Das ist jetzt plötzlich alles kein Problem. Wenn man als junger Mann sexuellen Druck hat, kriege ich auf Schein bislang den Gang in den Puff nicht bezahlt. Das ist etwas, was jetzt natürlich selbstverständlich mit dazugehört. Also da ist jetzt plötzlich Geld ohne Ende da, was vorher für die deutsche Bevölkerung nicht da war, jahrzehntelang nicht da war. Also das sind alles Dinge, die nur zugekleistert werden können von einer gleichgeschalteten Medienmafia und einer Politik und den großindustriellen Nutznießern, die sich natürlich überlegen können, Und das wird sicherlich ein Faktor sein, dass ich auf die Art und Weise nochmal ein Lohndumping machen kann. Denn wenn es irgendeine Chance gäbe, mit solchen unausgebildeten Menschen industriemäßig, jobmäßig irgendetwas zu machen, dann werden die natürlich gemessen an ihrem Heimatniveau auch mit Löhnen, Stundenlohn von 1 Euro sehr zufrieden sein. Dann gehen sie mit 10 Euro am Tag nach Hause oder so etwas. Das ist mehr, als sie in Serbien verdienen können und mehr, als sie im Irak verdienen und in Syrien verdienen können. Was dazu natürlich auch nochmal beiträgt, dass die Löhne nochmal nach unten gehen. Also es hat hier die Migrationsindustrie an dem ganzen Thema ein Interesse und die ganzen, die da am Tropf hängen und natürlich die Großindustrie, die hier preiswerte Arbeitskräfte sich auf die Art und Weise organisieren kann oder organisieren lässt.
Jetzt haben wir ja auch ein Stück weit gezeigt, auch die Nutznießer des Ganzen. Ne? Bei den Arbeitskräften kann man natürlich auch nochmal mit anmerken, diese Lüge, die jahrelang verbreitet wurde vom Fachkräftemangel, wenn man dann die Definition aufdeckt, dass Fachkräftemangel dann ist, wenn sich nicht so und so viele 10 oder 20 Leute auf eine Stelle bewerben, dann ist es schon Fachkräftemangel. Das ist natürlich auch so ein anderer Trick, der da auch mal angewandt wurde. Du hast die große Problematik auch gezeigt, dass die Medien quasi auch gleichgeschaltet sind, also oder große Medien teilweise gleichgeschaltet sind, was ja auch schon aufgedeckt wurde in Doktorarbeiten, vom Alpha-Journalismus zum Beispiel geredet wurde, wo Leute auch teilweise in transatlantischen Thinktanks drin sind, wie die Atlantikbrücke und sich dann natürlich, wenn sie gemeinsam am Tisch setzen, schon absprechen können, was da passiert. Und wir hatten auch, du hast ja erzählt, auch auf den Behörden und Leuten, die direkt vor Ort sind, die kriegen halt mit, dass Flüchtlinge dort sich gegenseitig in Massenschlägereien, in Machtkämpfen dort bekämpfen oder sagen wir Migranten, weil das sind dann keine Flüchtlinge häufig, dass da Frauen vergewaltigt werden, das wird ja mittlerweile auch zum Glück auch ein bisschen öffentlicher, dass da Kinder auch teilweise vergewaltigt werden oder misshandelt werden und zum Beispiel auch Herr Wendt von der
Gewerkschaft
der Polizei, genau, da auch jetzt in der Öffentlichkeit zumindest ein bisschen Gehör findet. Jetzt haben wir diese eine Seite von den Leuten, die da Nutznießer sind, auf der anderen Seite Leute, die es quasi auch mitkriegen, zum Glück auch in den Behörden. Was hast du denn, du hast ja auch schon Gespräche zu dem Thema geführt, ich hatte auch gesehen, mit Monika Donner hattest du ein Gespräch geführt, die sich auch mit der Thematik in Österreich beschäftigt hat. Was sind die denn vielleicht für Lösungsansätze bekannt oder wo du auch sagst, da könnte man vielleicht in die Richtung gehen, weil so kann es nicht weitergehen und wir wollen sicher beide nicht und auch die Leute in unserem Umkreis, dass es hier zu einem Bürgerkrieg kommt zum Beispiel, aber die Anspannung ist natürlich sehr groß, wenn das weiter so anschwillt, weiß man nicht, wie es sonst unter Kontrolle bekommen werde. Wie könnte man vielleicht diese Problematik angehen?
Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, auch wenn das keiner will, dass man zunehmend das Gefühl hat, dass genau das die Absicht ist. Und dass das etwas ist, wir haben 2008 die erste CIA-Prognose gehabt, aufgrund der Ausländerthematik in Deutschland, dass die CIA darauf hingewiesen hat, dass dieses Thema Ausländer 2008 etwas ist, was das Potenzial eines Bürgerkrieges beinhaltet. Und dass die prognostizieren, dass so etwas in diese Richtung marschiert. Und insofern, wenn man jetzt sich darüber im Klaren ist, dass ganz offensichtlich von den USA aus das Ganze gesteuert ist und dass auch die, das waren auch so spannende Hinweise, die wir aus der österreichischen Polizei gehört haben oder erfahren haben, dass die dann überraschenderweise festgestellt haben, dass die Einwanderer, die dort per Schlepper über die Grenze gebracht wurden, dann zu irgendeiner von der Polizei zu einem Auffangnahmelager gebracht wurden. Und eine der allerersten Maßnahmen war, dass sie mit Smartphones ausgestattet wurden. Und wir haben das bei uns auf der Seite, weil diese Smartphones alle von A1, der österreichischen Telefongesellschaft, kamen. Auf unserer Seite diese Informationen gebracht und dann war sofort, man wird zur Kenntnis genommen, ein wütender Protest von A1. Wir sollten diese Informationen, diesen Artikel sofort wieder von der Seite runternehmen und sie dann mit dem Hinweis, dass sie Wert darauf legen, dass A1 den Flüchtlingen bzw. Einwanderern die Telefone nicht schenkt. Und dann haben wir darauf hingewiesen, also es gäbe das Recht auf Gegendarstellung, davon können sie gerne Gebrauch machen, haben aber den Schrieb von denen so abgedruckt und darauf hingewiesen, dass eins darauf hinweist, dass die Einwanderer denen die Smartphones nicht geschenkt bekommen. Also sie haben nicht widersprochen, dass sie ihnen zur Verfügung stellen, sondern sie haben nur gesagt, wir schenken sie ihnen nicht. Also muss sie irgendjemand bezahlen. Wenn du dir hier in Leipzig in einen Telefonladen gehst und ein Telefon besorgen möchtest, brauchst du einen Personalausweis, du brauchst eine Bankverbindung, du brauchst einen Wohnsitz und dann hast du die Möglichkeit, ein solches Ding zu bekommen. Die haben keine Ausweise, die haben keinen Wohnsitz, die haben kein Konto und die haben kein Geld. Also auf dem Konto sollte auch noch Geld sein. Und kriegen ein Smartphone und irgendjemand bezahlt die Teile und irgendjemand bezahlt die Gebühren. Das ist etwas, was eigenartig ist. Und wenn man dann wiederum sich anguckt, wer ist denn Eigentümer von A1? Und wir landen bei dem zweitreichsten Mann der Welt, einem mexikanischen Milliardär namens Carlos Slim, und guckt sich dessen Vita an und stellt dann fest, dass er an sich Carlos Salim heißt und ein syrischer Christ ist und ihm mehrheitlich auch die Washington Post gehört. Dann oder die New York Times, ich werde es nicht falsch sagen, eine von den beiden großen amerikanischen Zeitungen gehört, dann könnte natürlich sein, und auch über den Punkt muss man sich im Klaren sein, dass es möglicherweise kein Zufall ist, dass insbesondere islamische Menschen hierher kommen, um jetzt endlich das, was sie uns ja mit dem Krieg gegen Terror schon vorspiegeln und spielen wollten, diesen Clash of Civilization, dass wir den jetzt richtig handfest im eigenen Land auch noch erleben und dass hier gegen einen Menschen mit einer anderen Religion, mit einem anderen Glauben, die dann als entwurzelte und auch natürlich unglückliche, unzufriedene Menschen natürlich automatisch in die Gesetzesübertretung getrieben werden. Damit kann man Massenschlägereien und Massenvergewaltigungen, Hessische Frauenverband hat da jetzt darauf hingewiesen, im Aufnahmelager Friedland wäre das an der Tagesordnung. Die wenigen Frauen, die bei diesen Einwanderern mit dabei sind, sind absolutes Freiwild mit Zwangsprostitution und Massenvergewaltigungen. Da geht natürlich niemand irgendeiner der Sache nach. Diese Frauen werden einfach im Prinzip in solchen Lagern den anderen zum Fraß vorgeworfen und der Rechtsstaat und die Rechtsstaatlichkeit ist hier komplett außer Kraft gesetzt, weiß der Hessische Frauenverband hin. Man konnte es in Mainstream-Zeitungen in Gießen nachlesen. Das sind so alle solche Dinge. Das führt natürlich letztendlich dazu, dass das Bild und die kulturelle Distanz zum Islam und der Hass und die Feindschaft, das, was hier gemacht wird, führt letztendlich zu Völkerfeindschaft und Völkerhass. Die Syrer haben mit uns über Jahrzehnte, die Afghanen, nie das geringste Problem gehabt. Im Gegenteil, die waren in vorangegangenen Kriegen die Afghanen Bundesgenossen. Afghanistan ist eines der wenigen Länder, was Deutschland im Zuge des Zweiten Weltkrieges nicht den Krieg erklärt hat. Die Landkarte ist voll, Afghanistan ist ein weißer Fleck in dem Fall. Am Ende entsteht hier Hass. Das ist die Politik von Brüssel, das ist die Politik von der Merkel, die durch Inländerfeindlichkeit auf der einen Seite und zu Völkerhass auf der anderen Seite führt. Und wenn man dann sieht, dass einer der Drahtzieher von bestimmten Aktivitäten aus dem christlichen Syrien, die natürlich in einem islamischen Umfeld so ihre Probleme haben, völlig klar, nicht schön, gar keine Frage, und dass das so in die Huntington-Schiene gehen könnte, dass das so richtig schön kracht, dann wird auch ein größerer Plan letztendlich deutlich. Abgelenkt werden soll für meinen Geschmack. Insofern ist mir nicht ganz klar, wie wir hier richtig rauskommen. Abgelenkt werden soll natürlich auch von einer Dollarproblematik. Mhm. Deswegen gehört für mich das Einwandererthema mit diesen ganzen Steuerungsmaßnahmen aus den USA in dieselbe Schublade wie dieser pseudomäßige VW-Skandal, der das Herzstück der deutschen Industrie und ein Herzstück, was eben durch eine großartige Familie Porsche, Piëch und eben das Land Niedersachsen bislang vor der Übernahme der Hochfinanz gesichert werden konnte. Diese Lex VW ist seit Jahrzehnten diesen Leuten von der FED und anderen Hedgefonds natürlich ein Dorn im Auge. Der wird jetzt versucht man den Platz zu machen mit einer völligen Peanuts-Geschichte, die von allen anderen Automobilherstellern genauso betrieben wird. Das ist also gar nicht so, dass das irgendwas Besonderes ist, dass hier mit den Abgaswerten Dinge schön geredet werden. Das passt rein in das Gesamtszenario. Es passt rein in eine Philosophie amerikanischer Thinktanks. Ich erinnere an George Friedman und Stratfor, der gesagt hat, wir haben drei Weltkriege geführt, den ersten, den zweiten und den Kalten Krieg, um ein Zusammengehen von Deutschland und Russland zu verhindern. Mhm. Und das wäre für uns natürlich raus aus der NATO, Bündnis mit Russland, natürlich die Lösung. Und im Augenblick wird dieser Bündnispartner für die Russen gerade so demontiert und destabilisiert, dass er im Zweifelsfall irgendwann auch uninteressant ist. Und insofern passt auch das in diese Schublade hinein. Das sind natürlich alles wilde Verschwörungstheorien. Und wenn ich mir diese verschiedenen Mosaiksteine zusammenhole, wird hier ein Bild deutlich, bei dem ganz bewusst hier auf Bürgerkrieg, auf Anti-Islam-Hass, also dass da letztendlich der böse Islam zum Feindbild erklärt wird, weil es in allererster Linie Moslems sind, entwurzelte Menschen, unglückliche Menschen, die weg von ihrer Heimat sind und die in einem Alter sind, wo sie sich noch beweisen wollen und sollen, wo die Frauen fehlen und. Also all das ist etwas, was...
quasi ein Pulverfass.
Was ist ein absolutes Pulverfass mit einer auf der Ebene der Verantwortlichen kompletten Verantwortungslosigkeit. Wir haben jetzt in Dresden den Fall, wo man wirklich auf den völlig idiotischen Gedanken gekommen ist, eine Schule quasi zur Hälfte in ein Einwandererlager und zur Hälfte in eine Schule zu machen, mit gemeinsamen Klos und gemeinsamen Duschen, wo dann die Schüler und die Schülerinnen, vor allen Dingen die Mädchen, sich duschen und auf die Toiletten gehen und dann in demselben Gebäude irgendwelche Einwanderer aus arabischen Ländern leben, die ja schon die Krise kriegen, wenn sie unsere Mädchen im Bikini im Schwimmbad sehen. Also all das sind Dinge, die nur zu Hass und Konflikt und Übergriffen und Verbrechen führen können. Und die dann auch ganz, ganz offensichtlich von den Top-Drahtziehern ganz oben gnadenlos durchgezogen werden. Mhm. Selbst wenn dann die Regierungsebene wie Seehofer oder de Maizière, dann werden die einfach in bestimmten Bereichen entsorgt. Also wir haben hier eine...
De Maizière wurde jetzt ausgetauscht als Verantwortliche dafür. Aber ich würde noch mal kurz, bloß dass wir steigern uns sonst zu sehr in diese Negativsicht rein. Ich meine, du bist ja ein Medienmacher auch, ne? Ich auch. Und die Leute, wir wissen ja auch selber, dass Nichtstun auch keine Lösung ist. Ne? Man kann sich nicht zu Hause hinsetzen und sich sozusagen so in einer Fötusstellung halt in der Ecke rumwälzen und dann weinen, dass alles so schlimm ist. Irgendwas muss man machen und irgendwas schon alleine, wenn man nicht verrückt werden will. Ne? Vielleicht hast du noch so fürs Ende noch so mal ein paar, drei, vier Gedanken, was die Leute denn tun können, was irgendwas in der Richtung bringt. Das muss ja nicht gleich die große Lösung sein, aber zumindest, was irgendwie helfen kann, was irgendwie voranbringen kann.
Also du hast natürlich als einzelner Bürger, der jetzt gar nichts steuern und gestalten kann, nur die Möglichkeit, deiner Unzufriedenheit, auch deiner Sorge, auch der Sorge um die Menschen, die hier reingelockt werden, Ausdruck zu verleihen und das millionenfach den Medien und den Politikern Tag für Nacht aufs Brot zu schmieren. Wenn es mehrere Millionen waren, die eine Unterschriftenaktion gegen TTIP inzwischen unterstützt haben und diesen imperialistischen Zugriff des großen Geldes auf unser gesamtes Leben zu verhindern, geht das natürlich in diesen Bereichen auch. Also insofern ist das das eine. Vorbildlich ist sicherlich auch, dass das wird es in Zukunft stärker geben, solche Selbsthilfeaktionen wie an der deutsch-tschechischen Grenze, wo die Bürger von Sebnitz zusammen mit den Tschechen sagen, wir machen einfach mal die Grenze dicht, wir sorgen dafür, dass es hier kein Durchkommen gibt. Das heißt, es wird hier eine Mobilisierung des Bürgers geben. Das ist auch das Gute, dass der Deutsche ist ja sehr langmütig und vielleicht kann man auch sagen, sehr träge in solchen Sachen, aber irgendwann reicht es dann auch. Und dieser Zusammenhalt wäre etwas von der Dresdner Schule, da stehen jetzt die Eltern auf, massiv auf und sagen, also das ist etwas, was wir nicht hinnehmen werden. Das ist etwas, auf der oberen Ebene wäre es natürlich ganz einfach nur mal, ich sag mal, sich ein Wochenende in Norwegen aufzuhalten, ganz kurz zu lernen, wahrscheinlich reicht dann ein Telefonat, wie die Norweger das machen. Ein Asylanerkennungsverfahren dauert in Norwegen 48 Stunden. Dann ist das Thema durch und dann ist das Thema auch für denjenigen, der abgelehnt wurde, vorbei. Also es ist nicht so wie in Schweden, die Norweger sagen, die ticken da nicht richtig und wir sind genauso schlimm, dass dann die Leute, die jetzt hier Anträge stellen, die kriegen zum Teil Termine im Mai, Juni 2016, wenn es gut geht. Und dann ist ein Verhandlungstermin völlig idiotisch, völlig überflüssig, nicht weil die Ämter überfordert sind, sondern weil man das Ganze bürokratisch entschlacken könnte und dann bitte darauf hinweisen, guckt euch an, wie macht das Kanada, ich komme gerade aus Kanada, die denken im Traum nicht dran, hier irgendwie auf dieses Boot und mit einzusteigen, in diesen Zug mit einzusteigen, sondern da gelten unverändert die Regeln, die bei, wenn du in Kanada Fuß fassen möchtest, musst du dich selbst versorgen, du musst einen Haufen Geld mitbringen, du musst bestätigen, dass du nicht einen Pfennig an Unterstützung vom kanadischen Staat brauchst und so weiter. Also Wirtschaftsflüchtlinge und Kanada sind Dinge, die noch nie funktioniert haben und nicht passen. Australien macht das genauso. Also wir könnten, wenn wir denn das wollten, wenn es also eine Regierung gäbe, die sagt, wir haben hier eine Krise und diese Krise wollen wir bewältigen. Alle, die aus Serbien kommen, alle, die aus Mazedonien kommen, aus dem Kosovo kommen, sagen, da geht es nicht um irgendwelche Kriegsgeschichten, sondern da geht es um die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Wer da sich dann hinstellt und sagt, naja, aber das muss man doch verstehen, wir sind ein reiches Land. Wir sind in der Statistik in Europa ein inzwischen armes Land. Wir haben viele Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Das durchschnittliche Privatvermögen eines Deutschen liegt unter dem eines Griechen. Also da muss man sich mal die Zahlen wirklich angucken. Das ist alles dummes Zeug, was einem da in dem Punkt erzählt wird. Also wir könnten mit einem ganz normalen entbürokratisierten Regelwerk hergehen. Die bekämen kein Geld mehr, die bekämen nur noch Sozialleistungen, also die bekämen nur noch Sachleistungen. Dann wären 95% sofort wieder weg. Also wäre auch klar, man könnte die wieder zurückschieben. Die Bundeswehr oder die Bundesmarine, die aufgreift, was ja human und völlig in Ordnung ist im Mittelmeer, kann ja den Kurs nach Süden. Kein Mensch zwingt ein solches Bundeswehrschiff nach Norden an die griechische oder italienische Küste zu fahren. Sie könnten nach Süden an die arabische Küste fahren und dort die wieder nach Hause schicken. Wäre überhaupt gar kein Problem. Der Weg ist genauso weit, wenn sie mitten im Meer aufgegriffen werden. Dann verhindert man den Ertrinkungstod, völlig in Ordnung, aber man bringt sie dahin, wo sie herkamen. Also das Bündel an Lösungen auch in der Politik ist etwas, was völlig einfach wäre. Wir haben allerdings eine Kanzlerin, die jetzt, da wo man dann nur sagt, da versteht man auch die Welt irgendwie nicht mehr, die jetzt in einem Interview erklärt hat, dass diese Konfrontation, da dachte ich dann auch wieder an den Clash of Civilization mit anderer Religion, doch vielleicht dazu beitragen könnte, dass man mal etwas häufiger wieder in die Kirche geht. Also so die Migrationswaffe, wie das so eine amerikanische Historikerin und Politikwissenschaftlerin formuliert hat und das untersucht hat. Das ist ja nicht das erste Mal, dass mit Migration Länder unter Druck gesetzt werden. Dass also diese Migrationswaffe einen religiöse pädagogischen Hintergrund hat, nach dem Verständnis von Merkel. Und ihre jüngste Entgleisung war ja, dass sie jetzt wirklich Gott persönlich bemüht hat und gesagt, der hat uns die Flüchtlinge geschickt. Ich muss sagen, von Kanzlern, die also entweder von der Vorhersehung sprechen oder davon, dass irgendetwas Gott gewollt sei und dann eine Politik, die nur in die Katastrophe führt, betreiben, haben wir eigentlich genug in diesem Land. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Da weiß man in der Tat nicht, ist das jetzt so die, geht es ihr eigentlich nur noch um das Sprungbrett, UNO-Generalsekretärin zu werden und sich jetzt hier bei vielen Ländern lieb Kind zu machen. Am Ende des Tages hat sie diese Länder letztendlich und die Menschen in den Ländern gegen sich aufgebracht und das eigene Land auch noch verkauft. Also es ist eine eigenartige Politik, aber es gibt genügend Lösungen, um hier auf der privaten Ebene, aber auch auf der staatlichen Ebene zu sagen, wir gucken uns die Fälle an, stellen fest, das hat mit, wir unterbinden das Schlepperwesen, wir unterbinden die Bootsflüchtlinge, indem wir einfach, wenn das 20., 30. Boot wieder an der nordafrikanischen Küste entladen wurde und die Menschen wieder nach Hause geschickt wurden, kommen auch keine anderen an, denn das ist ja alles relativ teuer, das ganze Spiel, dann ist das, hat der Spuk ein schnelles Ende. Und wenn die Menschen dann die Grenzen dicht machen und hier zusammenwachsen, hat das sogar noch etwas, was plötzlich wieder Solidarität entstehen lässt, die in diesem Land ja sowieso ziemlich unterentwickelt ist.
Michael, vielen Dank für diese Worte. Wir sind über das reale Bild zur aktuellen Krise, über die Ursprünge gegangen, wie es hierzulande tatsächlich aussieht und konnten am Ende sogar ein paar schöne Aussichten liefern, wo du auch eben gezeigt hast, dass selbst wenn die Politik nicht den richtigen Schritt unternimmt, auch in der Bevölkerung die Möglichkeit da ist, aber auch wenn die Politik denn irgendwann vielleicht wechseln sollte oder einen Kurswechsel durchführt, da auch noch Möglichkeiten sind, um die Krise zu bewältigen. Vielen Dank für das Gespräch. Wo können dich Fans oder Interessenten finden und deine Arbeit finden?
Also auf dem www.quer-denken.tv ist die Internetplattform seit 1. November 2013. Wo wir, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, regelmäßig zu allen möglichen Themen, nicht nur Politik, wobei das alles wichtig und gut ist, aber eben auch ganz viel auch Lösungen im Gesundheitsbereich, Ernährungsbereich, in anderen Bereichen präsentiert werden. Und wer dann die Referenten mal live erleben will, der hat die Möglichkeit, jetzt Ende des Monats zum Querdenken-Kongress zu kommen. Auch da findet man die Infos bei mir auf der Seite und ich freue mich, wenn da der eine oder andere dann sich auch mal die Gesprächspartner persönlich ansieht.
Klasse, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuschauer, das war Nuvisotalk. Mein Name ist Hagen Grell und ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank.